Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon begrüßt Sie Odette Frey. Unsere Themen heute: Blut statt Urin, wie Dopingsünder in Zukunft überführt werden sollen. Ladekabel statt Benzinschlauch, wie die Tankstelle der Zukunft aussehen wird. Und Schluckimpfung statt Spritze, warum der Kampf gegen die Kinderlähmung in Afrika so schwierig ist. Doch zuerst zum Doping. Nicht weniger Schlagzeilen als der Sport selbst macht oft das Doping. Die chemischen Helferlein für den schnellen Sieg sind verbreitet. EPO, Testosteron und weitere leistungssteigernde Präparate. Dopingkontrollen sind deshalb aus dem Leben eines Spitzensportlers nicht mehr wegzudenken. Was das in seinem Alltag bedeutet und vor allem was die Dopingforscher und Fahnder in Zukunft zu tun gedenken, um mehr Dopingsünder zu überführen, das wurde diese Woche an einem prominent besetzten Podium in Neuenburg diskutiert. Martin Heule war dabei.
Die Schweizer Spitzensportler unterliegen heute sehr strengen Dopingkontrollen. Der Riesenslalom-Sieger vom letzten Wochenende in Sölden im Tirol, der Neuenburger Didier Güsch.
Wir haben ungefähr also zwischen 10 und 20 Proben im Jahr. Wettkampf inklusiv, so im Trainingphase, ohne dass man weiss, dass sie kommen, ungefähr 10. Und natürlich, wenn man Podest fährt, weiss man, dass man sehr wahrscheinlich dran kommt. Und sonst muss ich jeden Quartal, also das heisst jeden dritten Monat, muss ich die nächsten drei Monate angeben, eine Stunde pro Tag, wo ich bin, wo sie kommen können. Und das ist ziemlich anstrengend, erstens zum Machen und nachher zum Einhalten. Und das ist ein rechter Eingriff in die Privatsphäre, finde ich. Und à la Liberté.
Eingriff in Freiheit.
Eingriff in Freiheit und im, ja, im Privatleben.
Didier Güsch muss also für jeden Tag des Jahres eine Stunde angeben, während der er für eine Urinprobe zur Verfügung steht, wo immer er auch ist. Er nimmt das auf sich.
Ich bin einverstanden, das zu machen, weil ich will auch selber, dass man den Doping kämpft. Ich will selber, dass der Ski-Alpin weiter sauber bleibt. Und ich hoffe, dass ich nicht zu viel naiv bin und dass alle wirklich sauber sind.
Mit der angesprochenen Naivität ist es so. Jeder Spitzensportler, auch Didier Güsch, muss seinem Umfeld vertrauen können. Vertrauen, dass er nicht die geringste Spur einer verbotenen Substanz, etwa bei Krankheit oder bei Partys, verabreicht bekommt. Er könne sich auch durchaus vorstellen, dass ihm an einem Empfang eine noch so kleine Quantität eines Dopings in ein Getränk geschüttet wird. Wahnsinnige gäbe es überall. Die 10 bis 20 Urinproben sind nicht angenehm. Nicht alle Athleten zum Beispiel schaffen das Füllen des Bechers so auf Befehl. Kommt dazu, so erzählt der Neuenburger Didier Güsch, dass die ganze Prozedur je nach Land und je nach kontrollierender Instanz häufig eine andere ist. Also zum Beispiel ist er einmal ganz allein mit seinem Becher, einmal unter Aufsicht von ein oder gar zwei Personen, ein weiteres Mal muss er stundenlang warten. Das alles soll in Zukunft anders, das heißt besser werden. Man wird künftig nur noch Blutproben von den Athleten nehmen. Martial Soji, der Direktor des Lausanne Doping-Analyse-Labors.
Les techniques d'analyse dans le sang se sont nettement améliorées ces dernières années.
Die Blutanalysetechniken haben sich in den letzten Jahren sehr verbessert. Das heißt, wir können mit wenig Blut sowohl nach Substanzen wie Amphetaminen und Kokain suchen, als auch nach Testosteron, EPO und Wachstumshormonen. Martial Soji. Wenn die Sportlerinnen und Sportler nur für Blutproben zur Verfügung stehen müssten, wäre das eine große Erleichterung, meint Didier Güsch.
Das wäre sicher viel leichter für einen Athleten. Blut hat man schneller mal genommen. Ob man nachher besser kämpfen kann gegen Doping mit Blut anstatt Urin, ich hoffe es. Und ich hoffe, dass das immer weiter nach vorne geht mit guten Lösungen.
Blutkontrolle statt Urinkontrolle. Das ist nur ein erster Schritt zum größeren Projekt des biologischen Passes. Das heißt, alle wichtigen biologischen Daten des Spitzensportlers werden in einem Pass festgehalten. Veränderungen durch Doping könnten so sofort festgestellt werden.
Le passeport biologique, c'est certainement très dissuasif.
Der biologische Pass wäre sicher sehr abschreckend für Dopingkandidaten. Der Athlet wüsste, dass über die ganze Zeit hinweg seine persönlichen Körperdaten beobachtet würden. Das wäre für uns ein wirksames Instrument gegen den Dopinggebrauch, aber auch eine präventive Maßnahme.
Ceci pour nous, c'est à la fois un outil efficace pour lutter contre le dopage, mais aussi un outil de prévention.
Wir wären damit in einem medizinischeren, klinischeren Zugang zur Krankheit Doping.
On est dans une approche plus médicale, plus clinique en fait de la maladie dopage.
Martial Soucy über den biologischen Pass als Schutz vor Doping. Erste Versuche mit biologischen Pässen laufen derzeit im Radsport. Ansonsten werden immer noch vor allem Urinproben analysiert, mit Laborkosten übrigens von rund 1000 Franken pro Probe. Nächstes Jahr kommen sie, die Elektroautos. Zunächst der elektrische Smart und ein elektrischer Mitsubishi, später viele andere. Die Zukunft des Autos wird elektrisch sein, darin sind sich mittlerweile alle einig. Die Hersteller ebenso wie die Autoverbände und die Regierungen. Doch die neuen Autos benötigen auch eine neue Infrastruktur. Und diese bereitzustellen, bringt einige Herausforderungen mit sich. Christoph Keller berichtet.
Was in Berlin bereits möglich ist, soll zum europäischen Standard werden.
Der Kunde fährt mit seinem Fahrzeug an die Ladesäule ran, greift letztlich in den Kofferraum und nimmt sein Ladekabel.
Laden an einer öffentlichen Ladesäule.
Das Auto fängt an, mit der Ladesäule zu reden. Und mit dem kleinen Klacken, das wir gerade eben im Hintergrund gehört haben, hat die Ladesäule das Auto erkannt.
500 solche Säulen stellt der Energiekonzern RWE in Berlin in diesem Jahr auf. Der Konkurrent Vattenfall zieht nach. Und dank dem Programm zur Förderung der Elektromobilität der Bundesregierung gibt es in Deutschland kaum eine größere Stadt, die nicht daran ist, ein dichtes Netz von Ladestationen zu errichten. Mit etwas Verspätung, dafür aber gleich mit ambitiösen Zielen, wird die Infrastruktur in Frankreich umgekrempelt. Bis 2015 sollen in Frankreich 975.000 öffentliche Ladestationen zu stehen kommen, 2025 sollen es fast 10 Millionen sein. Man rechnet in Frankreich bereits mit 2 Millionen Elektrofahrzeugen im Jahr 2020. Und in der Schweiz sind die Prognosen ähnlich.
Nous estimons à 15% le potentiel de véhicules électriques, que ce soit les plug-in ou les voitures hybrides, qui pourraient être introduits ensuite.
Man schätze, sagt Chantal Epinay, Fachverantwortliche und Sprecherin für Elektromobilität beim Stromkonzern Alpiq, dass man in der Schweiz bis 2020 15% elektrisch betriebene Fahrzeuge auf den Straßen haben werde, reine Elektrofahrzeuge oder Hybride.
La Suisse pourrait réduire de 10%.
Mit der Folge, dass die Schweiz 10% des CO2-Ausstoßes, das vom Verkehr herrührt, einsparen könnte. Erfreuliche Perspektiven nur. Wie kommt der Strom in die Batterie, zu welcher Tageszeit und vor allem, wie wird sich der Konsument verhalten? Klar ist, dass Stromversorger in der Schweiz drei Typen von Ladestationen zur Verfügung stellen werden, sagt Chantal Epinay von Alpiq. Die ganz normale Steckdose zunächst. Dann aber, für Fernreisende wichtig, Schnellladestationen an den Autobahnen, an denen ein Fahrzeug in wenigen Minuten aufgeladen werden kann. Und dann Ladestationen an öffentlichen Parkplätzen, in den Tiefgaragen, auf den Parkplätzen von Shoppingcenters.
Il faudra installer des bornes dans les lieux et parkings publics de manière.
Aber was so einfach tönt, birgt eine ganze Reihe technischer Herausforderungen. Was geschieht, wenn plötzlich Abertausende, ja Millionen Autos ans Netz gehen? Sind die Netze in Europa dynamisch genug für sowas? Johann Kohler, Professor für Leistungselektronik an der ETH Zürich, schickt voraus.
Das Netz ist ja eigentlich nur eine Verbindungsleitung ohne Größe, große Speicherkapazität, wo sie auf der einen Seite Quellen und auf der anderen Seite Verbraucher haben. Und diese Balance muss sehr gut stimmen, damit das Netz intakt bleibt und seine Aufgabe erfüllen kann.
Ein intaktes Netz, eines, das nicht zusammenbricht, wenn alle Elektroautos ans Netz gehen, das ist das eine. Das andere aber ist, dass gerade der Benutzer eines Elektrofahrzeugs will, dass der Strom für sein Auto aus erneuerbaren Energien stammt, also aus Sonnenenergie und Windenergie, sauberen Strom also. Strom aber auch, der wetterabhängig anfällt und der irgendwo zwischengespeichert werden muss. Wie auch immer die Szenarien in Europa aussehen, man wird in Zukunft immer mehr und mehr erneuerbare Energie am Netz haben. Mindestens 20% sollen es bis 2020 sein. Johann Kohler.
Mit einem zunehmenden Anteil nicht direkt planbarer, erneuerbarer Quellen kommt doch ein recht stark schwankender Lastfluss auf die Netze zu.
Elektroautos auf der einen Seite, erneuerbare Energien auf der anderen Seite, das macht den Weg frei für neue Formen von Energiemanagement. Lange schon besteht die Idee, die Batterie von Elektrofahrzeugen als Zwischenspeicher zu benutzen.
Der Speicher, den das Elektrofahrzeug natürlicherweise aufweist, ermöglicht natürlich eine Ladung in Zeiten, wo ein besonders großes Energieangebot, zum Beispiel von erneuerbaren Quellen, besteht. Und andererseits kann dieser Speicher auch verwendet werden, um in Zeiten, wo das Fahrzeug nicht benötigt wird, Energie an das Netz zurückzugeben.
Das Auto als Energiespeicher, das beinhaltet neue Herausforderungen an die Netze, sagt Johann Kohler von der ETH Zürich. Netze müssen intelligenter werden. Sie sollen inskünftig
die Last nicht als passives System zu sehen, sondern durchaus auch als aktives System, das eben Energie zurückgeben kann an das Netz.
Elektrofahrzeuge als Bestandteile von intelligenten Stromversorgungssystemen, das ist die Vision. Was aber gleichzeitig bedeutet, dass der Energiekonsument, sprich in diesem Fall die Benutzerin eines Elektrofahrzeugs, auch bereit sein muss, an diesem intelligenten Netzsystem, an diesen Smart Grids, mitzuwirken. Die Berner Kraftwerke BKW starten im kommenden Jahr in der Gemeinde Ittigen bei Bern einen Versuch, um genau das herauszufinden, erläutert Antonio Sommavilla, Sprecher der BKW.
Sobald man diese Fahrzeuge als eine Art Speicher verwenden würde, müssten sie sich ja entsprechend bereit erklären, über ihre eigene Mobilität gewisse Kompromisse einzugehen, und das verlangt eine gewisse Änderung des Verhaltens.
Kurz gesagt, anders als heute wird die Benutzerin eines Elektrofahrzeugs zum Partner eines Stromunternehmens.
Eine interessante Zukunftsvision. Neue Netze für die Elektromobilität. Das war ein Beitrag von Christoph Keller. Und jetzt zu weiteren Meldungen der Woche aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Heute mit Patrick Tschudin.
Das Magazin New Scientist berichtet diese Woche von einer US-amerikanischen Umweltschutzorganisation, die ein etwas unerwartetes Anliegen vertritt. Sie tritt ein für das Recht auf die eigene Wäscheleine. Der Hintergrund: 80% aller Haushalte in den USA verfügen über einen elektrischen Wäschetrockner, einen Tumbler. Und alleine diese Tumbler in Privathaushalten trügen rund 3% zum Stromverbrauch der USA bei, belegten Zahlen des amerikanischen Energieministeriums. Wenn nun mehr Leute ihre Wäsche an der Luft trocknen würden und auch dürften, ließe sich damit rasch und einfach Strom sparen. Aber vielerorts sind Wäscheleinen per Hausordnung verboten. Daran müsse sich etwas ändern, findet das Project Laundry List, laut New Scientist. Der Albatros. Mit bis zu 3,50 Meter Spannweite übertrifft er jede andere lebende Vogelart. Obwohl er die meiste Zeit seines Lebens in der Luft über den Weiten der Meere verbringt, ist auch der Albatros bedroht. Die britische Royal Society for the Protection of Birds schätzt, dass alle 5 Minuten ein Albatros ertrinkt, weil er nicht einen Tintenfisch oder sonst eine seiner Leibspeisen aus dem Ozean fischt, sondern Fischereiabfälle und Köder, in denen noch Haken stecken, achtlos ins Meer geworfene Angelleinen und so weiter. Vergangene Woche publizierte ein Forscherteam aus Hawaii im wissenschaftlichen Online-Magazin PLOS One einen Bericht darüber, was Albatrosse im westlichen und östlichen Pazifik zusätzlich bedroht. Es ist Plastikabfall. Die meisten Plastikarten zerfallen, wenn überhaupt, nur sehr langsam. Einmal im Meer treibt ein Teil des Plastiks auf der Oberfläche. Und inzwischen haben Umweltwissenschaftler mehrere tausend Quadratkilometer große Flächen identifiziert, wo sich der schwimmende Plastikmüll langsam sammelt im Pazifischen Ozean. Die Meeresströmungen und Winde sorgen dafür, dass diese, etwas überspitzt, Plastikinseln entstehen. Die Forscherinnen der Universität von Hawaii haben nun den Mageninhalt von Albatrosjungen verglichen, den Mageninhalt von Albatrosjungen, die auf zwei gut 2000 Kilometer auseinanderliegenden Inseln aufwachsen. An beiden Orten, auf dem Kure-Atoll und auf der Insel Oahu, fanden sie große Mengen Plastik in den Vogelmägen. Auf Kure sogar 10-mal mehr als auf Oahu. Die Albatros-Eltern finden den Plastik weit draußen auf dem Meer, wie entsprechende Messgeräte an deren Beinen protokollierten. Die Eltern halten die bunten Plastikteile auf der Meeresoberfläche für Futter. Sie nehmen sie in den Kropf und füttern ihre Jungen im Nest mit diesem Plastik, von denen nicht wenige deswegen schlicht verhungern. Überdurchschnittlich lange Zehen, dafür aber kurze Fersen. Das sind die Merkmale der Füße von Hochleistungssprintern und Sprinterinnen. Das ist nachzulesen im Journal of Experimental Biology. Am Anfang stand die Neugierde einiger Sportwissenschaftler, wie bei einem American Football-Spieler sein Sprint zu verbessern wäre. Dazu maßen sie seine Bewegungen aus. Bei der Gelegenheit fiel ihnen auf, dass seine Achillessehne einen ungewöhnlich kurzen Weg zurücklegte. Das heißt, die Wadenmuskeln des Sprinters mussten sich weniger stark zusammenziehen und konnten somit mehr Kraft entwickeln. Von der Besonderheit dieses einen Sprinters angeregt, vermaßen die Forscher die Füße anderer Spitzensportler und zum Vergleich auch von Normalsterblichen. Und siehe da, die Fersen der Hochleistungsathleten waren durchgängig markant kürzer. Und quasi nebenbei stellten sie auch fest, dass die Zehen der Sprinter bis zu rund 1 Zentimeter länger waren.
Das war Patrick Tschudin mit den Meldungen. Weiter in Wissenschaft RS2 geht es mit einer besonders hartnäckigen Seuche der Menschheit. Polio, auch als Kinderlähmung bekannt. Bei uns ist das Virus ausgerottet, doch weltweit kommt es noch immer in 4 Ländern vor. In Indien, Pakistan, Afghanistan und in Nigeria. Und das trotz einer intensiven globalen Impfkampagne, die seit 20 Jahren läuft. Doch der Zieltermin für eine poliofreie Welt musste schon mehrfach nach hinten verschoben werden, zuletzt auf das Jahr 2012. Besonders in Nordnigeria ist die schwere Krankheit, die die Menschen verkrüppelt oder sogar tötet, noch weit verbreitet. Denn die Impfung stößt bei der Bevölkerung auf Widerstände. Reporter Thomas Kruchem hat die Hintergründe.
Umgeben von tosendem Verkehr pinselt ein vielleicht 50-jähriger Mann weiße Farbe auf den Rahmen eines Rollstuhls. Kano, Nordnigeria, eine Ausfallstraße. Erst auf den zweiten Blick erkennt der Besucher, dass die Beine des selbstbewusst wirkenden Mannes grotesk verkrümmt sind.
Mit 2 Jahren bekam ich Polio. Und weil danach meine Beine gelähmt waren, verbrachte ich meine gesamte Kindheit im Haus. Ich konnte nicht zur Schule gehen oder Fußball spielen. Ich konnte weder Soldat noch Polizist werden und hatte auch keine Freunde. Allen war ich nur eine Last.
Mohamed Tikumuda ist einer von vielen. Vielerorts in den Straßenkanos sind an den Beinen gelähmte Polioopfer zu sehen, die versuchen, durch Betteln und kleine Dienste zu überleben. Tikumuda hat sich mit eisernem Willen diesem Schicksal verweigert. Er hat Schweißen und Schreinern gelernt und baut seit einigen Jahren mit Schicksalsgenossen Rollstühle, die sie an lokale Hilfsorganisationen verkaufen. An Rotary Clubs zum Beispiel, deren Mitglieder an vorderster Front die Krankheit bekämpfen. In kurzen Abständen veranstalten die Rotarier mit den Gesundheitsbehörden Impftage, um möglichst flächendeckend die Ausbreitung der Polioviren zu verhindern. Ein Team aus der Stadt Kano will an diesem Mittwoch mehrere 100 Kinder impfen, und ist deshalb wie ein Überfallkommando in die Vorschule des Städtchens Kasauri eingefallen. Hektisch versuchen die blau bekittelten Helfer, verschreckten 4-5-Jährigen je 2 Tropfen Polio-Impfstoff auf die Zunge zu träufeln. Obwohl es als Belohnung Bonbons gibt, reagieren einige Kinder panisch. So wie auch manche Eltern, berichtet bei der abendlichen Abschlussbesprechung Koordinatorin Rokeya Abdellahi.
Etliche Leute weigern sich nach wie vor, ihre Kinder gegen Polio impfen zu lassen. Sie sagen, sie brauchen die Impfung nicht.
Tatsächlich machen sie sich, glaube ich, Sorgen wegen des Impfstoffes, den ihre Kinder schlucken sollen.
Der verbreitete Widerstand, mit dem Polio-Impfteams in den letzten Jahren kämpfen mussten, rührt von Gerüchten, die sich vor einigen Jahren verbreiteten. Der islamfeindliche Westen wolle mit dem Impfstoff Nordnigerias Kinder unfruchtbar machen oder sogar mit HIV infizieren, hieß es. Zahllose besorgte Eltern wandten sich an Najibe Husseini Adamu als Emir von Kasauri, einer der höchsten Würdenträger Nordnigerias.
Die Eltern sagten, wir haben den Verdacht, dass etwas Gefährliches in diesem Impfstoff ist. Ja, antworteten die Experten, wir haben Östrogen gefunden, aber es ist unbedeutend. So kann man mit diesem Problem nicht umgehen. Das Östrogen muss aus dem Impfstoff entfernt werden, weil es dort nicht hineingehört.
Wissenschaftler fanden tatsächlich Spuren von Östrogen im Impfstoff, deren Existenz die Weltgesundheitsorganisation bis heute bestreitet. Unter dem Druck der Öffentlichkeit aber setzte der Gouverneur des Bundesstaates Kano die Impfungen für ein Jahr aus. Mit der Folge, dass die Zahl der Neuerkrankungen dramatisch anstieg und auch bereits poliofreie Nachbarländer wie Niger neue Fälle verzeichneten. Inzwischen wird zweifellos östrogenfreier Impfstoff verwandt. Die Ängste der lokalen Bevölkerung wurden mit viel Mühe weitgehend ausgeräumt. Dafür gibt es jetzt ein neues Problem. Aus dem Impfstoff aus abgeschwächten lebenden Viren haben sich in Ausscheidungen geimpfter Kinder neue Polioviren entwickelt. An diesen sind 2008 und 2009 weit über 100 Kinder erkrankt. Ein Problem, das in Europa und den USA schon vor vielen Jahren auftrat, weshalb hier die Schluckimpfung mit Lebendimpfstoff nicht mehr angewandt wird. Stattdessen wird ein Impfstoff aus toten Viren injiziert. Dieser jedoch ist für Nigeria, wo Polio nach wie vor endemisch ist, nicht geeignet. Denn er schützt zwar den Geimpften, behindert aber die Verbreitung des Virus weit weniger als die Schluckimpfung. Außerdem kostet der Totimpfstoff $3 pro Impfung. Ist für Nigerias Kinder die weniger sichere Schluckimpfung mit lebenden Viren gerade gut genug? Fragt dessen ungeachtet Emir Adamu.
Ich sagte den Experten, die Schluckimpfung sei verantwortlich für fast alle neueren Poliofälle in den USA, wo man deshalb diese Impfung nicht mehr anwendet. Könnten nicht auch Poliofälle bei uns von diesem Impfstoff verursacht sein? Nein, sagten die Experten. Die Chance dafür liege bei 1 zu 1 Million. So spielten sie mit Wahrscheinlichkeiten, anstatt den Menschen die Wahrheit zu sagen. Hier, meine Berater können es bezeugen. Ihr habt mir doch 3 Frauen gebracht, deren Kinder Polio hatten. Sind eure Kinder geimpft worden? Habe ich sie gefragt. Ja, haben die Frauen geantwortet. Mehrmals sogar.
Die internationale Impfkampagne steckt in einer Bredouille. Die Schluckimpfung mit Lebendimpfstoff birgt zwar gewisse Gefahren. Mit injiziertem Impfstoff aus toten Viren zu arbeiten jedoch, dient weniger gut der Ausrottung der Krankheit und man müsste in den bis heute von Polio betroffenen Ländern, Nigeria, Indien, Pakistan und Afghanistan, eine völlig neue Infrastruktur aufbauen und Millionen Eltern neu überzeugen. Das ist nicht nur logistisch und finanziell unmöglich, sagt der in Kano praktizierende Kinderarzt Jaffa Shittu und hofft, wie die Weltgesundheitsorganisation, dass die Schluckimpfung mit Lebendviren schließlich auch die neu entstandenen Polioviren besiegen wird.
Eine injizierte Impfung ist gut für entwickelte Länder, wo es sowieso nur wenige Poliofälle gibt. Aber in einer Region wie Kano, wo 40% der Menschen Analphabeten sind, würden die Leute heftig protestieren, wollte man ihren Kindern plötzlich statt einer Schluckimpfung eine Injektion verpassen.
Die Krankheit Polio in Nordnigeria auszurotten, ist eine enorme Herausforderung, sagt der Kinderarzt nachdenklich. Zu desolat ist das Gesundheitswesen, zu misstrauisch die Bevölkerung gegenüber den bisweilen chaotisch ablaufenden Impfkampagnen. Warum müssen unsere Kinder alle paar Monate Polio-Impfstoff schlucken, fragen viele Eltern, während gegen Malaria, Masern, Meningitis und Gelbfieber nur wenig geschieht. Trotzdem müssen wir die Leute überzeugen, meint Jaffa Shittu. Polio ist eine potenziell verheerende Infektionskrankheit, die wir weltweit nur ausrotten können, wenn auch Nigeria mitzieht. Im Abgasnebel der Straßen von Kano bepinselt derweil Polio-Opfer Mohamed Tikumuda immer neue Rollstühle mit weißer Farbe und singt dazu uralte Lieder. Mohamed und einige seiner Freunde helfen, die Krankheit zu bekämpfen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
Wir begleiten Impfteams von Rotary International zu Familien, die sich weigern, ihre Kinder impfen zu lassen. Wir erzählen den Eltern, wie Polio unser Leben verändert hat und fragen, wollt ihr, dass eure Kinder einmal aussehen wie wir? Dann geben die Eltern ihren Widerstand gegen die Impfung meist auf.
Schwierige Überzeugungsarbeit im Norden von Nigeria. Die Reportage von Thomas Kruchem über den Kampf gegen die Kinderlähmung. Das war's von Wissenschaft DRS2. Morgen um 19.30 Uhr nach dem Echo der Zeit wird diese Sendung wiederholt. Im Internet unter wissenschaft.drs.ch können Sie uns auch als Podcast abonnieren. Redaktion dieser Sendung: Patrick Tschudin, am Mikrofon war Odette Frey. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Radiorätsel mit Stefan Meister, das hier gleich folgt nach ein wenig Musik.